Willkommen bei einer neuen Episode von On 15 Air, dem Videopodcast der Plattform Meine Raumluft. In knackigen 15 Minuten geben Ihnen ausgesuchte Raumluftexperten und Ambassador ganz persönliche Impulse rund um das Thema Raumklima. Heute widmen wir uns einem sehr aktuellen, aber auch sehr neuen Thema, das selbst für Fachleute sehr überraschend kam, besonders jetzt im Sommer. Es geht um das Thema Mikroplastik. Also Mikroplastik bei uns nicht nur im Wasser, sondern auch in der Atem- bzw. Raumluft. In der Raumluft unsichtbar und allgegenwärtig. Und wir atmen diese Raumluft jeden Tag ein. Ich bin Peter Skala und mein heutiger Gast ist Frau Privatdozentin, Diplom-Biochemikerin Dr. Eleonore Fröhlich vom Zentrum für medizinische Forschung der MedUni Graz. Sie ist aber auch Professorin an der Universität Tübingen in Baden-Württemberg. Guten Tag, Frau Dr. Fröhlich. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir uns über die Ursachen und Auswirkungen von Mikroplastik in der Atemluft austauschen, sind Sie doch so nett und erzählen Sie uns bitte etwas über Ihren Werdegang, Ihre beruflichen Meilensteine und vielleicht auch, wie Sie zum Thema Mikroplastik gekommen sind. Wie ich im Vorfeld in der Recherche mitbekommen habe, sind Sie ja sehr engagiert. Also umso spannender bin ich hier, umso gespannter bin ich jetzt, hier Ihren Werdegang zu hören. Vielen Dank.
Ja, das Engagement bezieht sich wahrscheinlich auf meine Mitgliedschaft in der Nanoinformationskommission, wo ich die MedUni halt in Österreich vertrete. Und das stimmt natürlich auch von so ein bisschen ein, woher ich komme, nämlich von den Nanopartikeln. Mein Hintergrund als Anatomin, Histologin und eben auch als Biochemikerin führte mich irgendwann dann auf den Weg, dass ich in einer Spin-off-Firma dafür verantwortlich war, ein Medikament für die Behandlung der nicht-alkoholischen Steatohepatitis, also der Entzündung der Fettleber, zu entwickeln. Und obwohl aus dem Ganzen nichts geworden ist, letztendlich aus diesem Medikament, hat es mich eben relativ tief in die Toxizitätsuntersuchungen gebracht. Und dann war das genau zu einem Zeitpunkt, als gerade ein relativ großes EU-Projekt startete, wo es eben um die Toxizität von Nanopartikeln sich handelte. Und damals war sehr wenig über Nanopartikel und auch über die Testung, wie man das machen kann, bekannt. Und deswegen war da meine Expertise eben sehr, sehr willkommen, sagen wir mal so. Und es war auch eine sehr, sagen wir, stimulierende Zeit, weil eben niemand noch so richtig auch wusste, was kann da alles für Interaktionen stattfinden und so weiter. Und das sind eigentlich ähnliche Interaktionen, die wir jetzt auch bei dem Mikroplastik sehen. Das bedeutet, dass ich also damals mit Nanopartikeln gestartet habe, mich dann auch durch meine Mitarbeit am Research Center Pharmaceutical Engineering, wo es eben um pharmazeutische Applikationen geht, die eher in die Mikropartikelbereich gehen, weil Nanopartikel werden relativ schnell ausgeatmet, mich eben auf die Lunge gestürzt habe, die ich eben sehr ein sehr interessantes Organ finde und dadurch jetzt dann letztendlich solche so zwei, nicht Puzzlesteine, aber jedenfalls zwei Interessen kombinieren kann. Also zum einen eben das, was ich schon wusste über Nanopartikel, wo wir als Modell Plastik, also Polystyrolpartikel eingesetzt haben und dann eben das, was ich jetzt über die Lunge und ihre Möglichkeit, eben Partikel aufzunehmen, kenne von der pharmazeutischen Seite her. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz gute, sagen wir mal, Kombination, um beide Seiten zu verstehen, also die großen Effekte einerseits und überhaupt.
Von unserer Seite wissen wir als Laien, sozusagen als fortgeschrittene Laien von der Plattform, wir atmen so 12 bis 18 Atemzüge ein pro Minute, je nach Aufregung oder je nach Bewegung. Das sind so um die 20.000 Grob gerechnet pro Tag atmen wir ein und aus. Das sind so zwischen 12 und 18 Kilogramm Luft, also Atemluft. Und wer sich das nicht vorstellen kann, wir haben das mal versucht umzurechnen für unsere Schulvorträge. Das sind so im Schnitt ungefähr gut aufgeblasene 1290 Luftballons. Also eine Riesenmenge an Volumen, das wir ein- und ausatmen. Und jetzt sind da diese Mikropartikel drinnen. Warum sind da so viele und vor allem warum in Wohnungen und Autos?
Das hat natürlich damit zu tun, dass sehr viel Einrichtungsgegenstände eben aus Plastik nun mal sind. Deswegen ist es so, ja, so hohe Werte auch in den Autos, weil dort natürlich die ganzen Sitze und so weiter, das, die Armaturen, alles ist aus Plastik mehr oder weniger. Noch dazu ist es, das wurde nicht näher untersucht, aber ist es natürlich auch immer so eine Sache, wenn die Autos älter werden, dass Plastik wird ja abgebaut oder zerlegt sich oder wie auch immer. Das ist das, was man an Stränden ja auch beobachtet. UV und Hitze. Das sind so zwei Sachen, die dafür sorgen, dass die Weichmacher, die wir ja eigentlich auch nicht wollen, aber die nun mal in Plastik drin sind, dass die dann eben nicht mehr ihren Dienst richtig vollführen können. Das bedeutet, das Plastik wird bröckelig. Und etwas, was nicht mehr so stabil ist, das lässt eventuell dann eben auch mehr Partikel oder ja, kleine Teile eben frei. Und das ist die Begründung, weshalb man in der Außenluft halt weniger hat als eben zum Beispiel, also Autos sind ein sehr extremes Beispiel. Ich glaube, dass niemand in seinem Haus so viel Plastik hat, wie man es in Autoinnenräumen halt vorfindet. Das ist nun mal so.
Ja, das ist das Auto. Ich habe mir das dann überlegt und mich erinnert, wir hatten vor einigen Jahren eine Presseaussendung zum Thema Urlaubszeit, Hitzezeit und Reiseverkehr. So als Aufruf an die Autofahrervertretungen, sich mehr um dieses Thema zu kümmern. Damals ging es nicht um Mikroplastik, das war ja noch weit entfernt. Also, dass hier Mikroplastik entsteht, war ja nicht bekannt. Aber da ging es eben, wie Sie gesagt haben, durch Erwärmung, diese Flammschutzmittel und Weichmacher verdampfen. Und da kommen ja auch Schadstoffe in die Luft hinein, in einen geschlossenen, engen System eigentlich. Also sprich das Auto oder das Kraftfahrzeug generell in sich, ne? Jetzt kommen noch die Mikropartikel dazu, jetzt kommen bei den E-Autos noch der Elektrosmog dazu, also das Autofahren wird eigentlich immer heikler, ne? Wenn man das so mit einem leichten Augenzwinkern sich überlegt. Bei den Wohnungen, wie sieht es da aus? Wo kommt das her? Also wo kommt das dort her?
Da ist es vor allen Dingen, dass wir in der Kleidung zum Beispiel drin haben. Wir haben auch gerade in der Küche oder wo anderen auch genügend Sachen aus Plastik, würde ich mal sagen. Dann ist es auch sogar, dass Holzbeschichtungen eben auch zum Teil aus Plastik sind. Also auch da haben wir eine ganze Reihe von Quellen, die ja, dafür verantwortlich sind, dass auch das nicht plastikfrei ist oder plastikpartikelfrei ist.
Und diese Plastikpartikel, die landen dann durch die Atmung in der Lunge, so habe ich es verstanden, und bleiben dort hängen. Wie kommen die in die Höhe? Ist das dann durch die
Ja.
Luftfeuchtigkeit oder docken sie sich an andere Partikel, die in der Luft sind? Also wie kommen die in diesen Schwebezustand, dass sie dann in die Lunge reinkommen oder auf dieser Höhe sind der Atmung?
Ja, sie sind halt doch leicht genug, zumindest in einer bestimmten Größe, dass wenn wir rumgehen oder irgendwas rumschwenken oder dass sie tatsächlich in die Luft kommen können. Wir reden ja um, also was für die Atemwege relevant ist, ist 1 bis 10 Mikrometer etwa. Das heißt, die Partikel, die noch leichter sind, die atmen wir in der Regel auch wieder aus. Aber ansonsten ist es dann wieder so, ich meine, da komme ich zu meinem Lieblingsthema der Lunge, weil wir ja einige Oberflächen haben, die wir mit der Außenwelt teilen. Wir beginnen zum Beispiel mit der Haut. Dann haben wir auch noch die in den Verdauungstrakt und dann kommt es zur Lunge. Ich meine, die kleineren Areale, wie die Kornea zum Beispiel, also Haut, die Auge, das würde ich jetzt nicht drauf eingehen oder Urogenitaltrakt und sowas. Aber der direkte Kontakt ist schon mit der Haut zum Beispiel gegeben und da wissen wir, die ist sehr robust. Also bis da mal irgendetwas reinkommt, das braucht. Der Verdauungstrakt ist schon etwas, sagen wir, empfindlicher, weil wir da wollen wir ja immerhin auch Nährstoffe aufnehmen. Das heißt, zu sehr darf er sich da nicht abschotten, aber wir haben eben dicke Schleimschichten und auch selbst die Schleimhaut, die den Verdauungstrakt auskleidet, ist auch vergleichsweise dicker als die Atemwege. Deswegen ist es so, dass die Atemwege an sich, das sage ich gerne so, unsere Schwachstelle sind. Also das, was mal in der Lunge drin ist, das ist eben auch schwer wieder rauszubekommen. Wenn wir an Verdauungstrakt denken, kein Thema, da wissen wir, wie ja, Müll wieder entleert werden kann. Auch bei der Haut, das kann man abwaschen, kein Thema. Die Lunge hat da große Probleme. Und sie schützt sich vorher, indem sie es so macht, dass sie sehr selektiv ist, was überhaupt in die Lunge hinein darf. Und das ist eigentlich sozusagen die große Chance. Man muss sich vorstellen, dass die Lunge, also die Atemwege, sind verzweigt. Das bedeutet, die Atemluft, und das stört ja auch bei der Behandlung zum Beispiel von Atemwegserkrankungen, wenn ich mit einem Inhalator arbeite, dass wenn ich da stark einatme, dann landet eigentlich ein Großteil der Partikel erstmal hinten am Rachen, weil die Folgen ihrer Schwerkraft und jetzt hier rechtwinklig abbiegen ist nicht gut. Aber sagen wir, das haben die geschafft und es geht weiter. Dann sind sie in der Luftröhre. Schon bald kommt die nächste Abzweigung und so geht es weiter. Immer wieder diese Abzweigungen und das schaffen viele Partikel ganz einfach nicht, weil sie dann nämlich, weil sie eben der Schwerkraft gemäß weitergehen, dann kommen sie halt auf die nächste Verzweigung, bleiben dort hängen. Und diese, die eben relativ früh im Atemtrakt eben hängen bleiben, die kann die Lunge auch noch einigermaßen gut entfernen, weil wir haben, sie landen dann auf Schleim, unter dem Schleim sind sich bewegende Härchen und die schlagen alle wieder nach oben hin und wir können diese Partikel dann abhusten. Es sind also, sagen wir mal, glücklicherweise nur wenige Partikel, die es überhaupt dann dorthin schaffen, wo sie schlecht entsorgt werden können. Denn wenn man mal in den Luftbläschen, also in den kleinen Enden der Lunge ist, dann gibt es da zwar noch Fresszellen, die alveolären Makrophagen, aber deren Kapazität ist nicht so hoch und vor allen Dingen, was sie dann machen, dann müssen sie entweder in die Lymphknoten gehen oder sie müssen hochwandern, bis sie irgendwann mal weiter nach oben transportiert werden durch den Zilienschlag. Also das heißt, der größte Schutzmechanismus der Lunge ist eigentlich ihre Unzugänglichkeit oder geringe zusätzliche. Und dann, wenn Sie aber mal drin sind, kommt das zum Tragen, was Sie gesagt haben, das bleibt dann. Und das sieht man eigentlich dann, ja, während meiner Ausbildung war ich natürlich öfters in der Situation, dass ich eben auch verstorbene Lungen, also Lungen von Verstorbenen gesehen habe. Und da ist es tatsächlich so, egal woher man kommt, wenn man alt genug wird, dann sieht man, dass die Lunge nicht pechschwarz wird, aber dass man eben doch gerade, wo die Lymphgefäße werden, sieht, dass sie schwarz sind. Und das heißt halt, ja, das ist die Möglichkeit der Lunge, die sie machen kann, um mit Ruß und mit allem Möglichen fertig zu werden, sie halt irgendwo abzulagern.
Das heißt aber, wenn es dann über diese ganzen Schutzbarrieren das Mikroplastik so weit schafft und es sich einmal sozusagen festgesaugt hat oder festgehangen, dann ist es mitgefangen und sammelt sich über die Jahrzehnte des Lebens immer mehr. Ne? Also es wird dann eine größere Belastung, nicht über die kurze Zeit, sondern über eine langfristige Periode sozusagen, wenn ich das richtig verstanden
Das
habe.
ist die
Ja.
Vermutung. Also man geht nicht davon aus, und das gilt für alles Mikroplastik, dass akut, weil wenn man nur einmal, zweimal, zehnmal, hundertmal oder wie auch immer den Kontakt hat, dass da große Zellschädigung stattfindet. Davon geht man nicht aus. Aber man geht davon aus, dass es, wie gesagt, sich im Laufe der Zeit immer mehr akkumuliert und selbst wenn es nicht toxisch ist, dass dann die Zellen eben in ihrer Funktion eingeschränkt wird. Und wir haben Untersuchungen zum Beispiel mit den Fresszellen gemacht, die futtern sich einfach an. Und wenn man ihnen das gibt, was sie eigentlich dann tun sollen, oder sie, dann geht das nicht mehr, weil sie sich schon so verausgabt haben, sagen wir mal.
Was kann man jetzt als Laie oder als Privatperson oder auch in den Büros, was kann man machen, um diese Mikroplastikbelastung grundsätzlich einzuschränken? Also ich gehe davon aus, mein Plastikschneidbrett alleine wegzugeben, wird nicht reichen, ne? Weil da langt genug Mikroplastik schon durchs Lebensmittel in mich hinein, ne? Aber gibt es praktische Tipps, wo man sagt, vor einem Kauf, worauf muss ich bei Möbel oder wie auch immer Rücksicht nehmen, damit ich sie vermeide, oder was kann ich schnell entfernen, um auch hier wieder zu reduzieren?
Ich glaube, dass im Grunde genommen erstmal eine, ich will nicht sagen plastikfreie, was ja gar nicht geht, Einrichtung, aber plastikarme, sagen wir es mal so. Also es könnte man, ich könnte jetzt sagen, naja, wenn man Holzmöbel hat, ist man vielleicht etwas geschickter dran, als wenn man alles nur Plastik hat, in diesem Punkt zumindest. Dann ist es natürlich auch so, dass dadurch, dass in den Außenbereichen weniger Mikroplastik ist, kann auch Lüften zum Beispiel helfen, dass sich das etwas austauscht. Inwiefern Filter da jetzt, es gibt ja auch viel, das, da habe ich einfach zu wenig Daten und zu wenig Informationen, um zu wissen, wie wirksam so etwas sein kann. Weil die meisten Filtermatten sind halt auch wiederum aus Kunststoff. Und da weiß, ist es einfach nicht bekannt, ob über die Zeit da auch irgendwie eine Freisetzung von Mikroplastik stattfindet. Da kommt man dann zu dem Thema, was man halt häufig hat in der Forschung, dass man nicht so recht weiß, wie die Situation eigentlich ist. Dass diese Problematik kennt man für viele Umwelteinflüsse, dass also wirklich realitätsnahe Messungen oder Konzentration schwer zu bekommen sind. Insbesondere muss ich jetzt auch wieder sagen, für Mikroplastik. Weil es genügt nicht zu sagen, aha, hier habe ich also Partikel. Man muss immer die Zusammensetzung wissen. Und diese kombinierte Bestimmung von Mikroskopie und eben dann Materialzusammensetzung, die ist sehr aufwendig. Heißt, dass ich jetzt nicht ja, Kubikmeter von Luft beziehungsweise weiß ich, wie viele Filter, die ich gesammelt habe, untersuchen kann, sondern ich bin da relativ schnell am Ende mit meiner, ja, mit dem Throughput, also mit dem, was ich tatsächlich analysieren kann. Auch diese Filter, wenn ein Filter wird nie ganz analysiert, sondern immer nur ein kleiner Bereich. Man rechnet dann hoch, wie viel wird das wohl sein? Und das ist natürlich eine große Unsicherheitsmarge, die man damit hineinbekommt. Aber wie gesagt, das gilt nicht nur für die in der Atemluft, das gilt für die im Wasser, in allem Möglichen, in den Proben und hat eben damit zu tun, dass die Bestimmung aufwendig ist.
Weil Sie Filter erwähnt haben, Also zum Beispiel jetzt bei diesen ganzen Raumluftreinigungsgeräten oder Klimageräten oder raumlufttechnischen Anlagen für Gebäude, da sind ja überall Luftfilter drinnen, die eine Schutz- und Reinigungsfunktion mit sich bringen. Wenn ich das richtig auch bei Ihren Artikeln verstanden habe, natürlich ist Feinstaub ein viel gewichtigeres Thema im Moment als Mikroplastik, auch in der Dosierung in der Luft sozusagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das trotzdem, weil viele kleine Einzelteilchen machen ja das Gesamtproblem, dass auch diese Filterhersteller in Zukunft, wenn das Thema wirklich mehr beleuchtet wird, hier reagieren müssen und auch das Thema Mikroplastik vielleicht in ihre Feinstaub- oder sonstigen Schadstofffiltern mit berücksichtigen könnten oder müssten. Wie sehen Sie das?
Da wird wahrscheinlich immer mehr Deklarationspflicht kommen. Das ist zum einen gut, zum anderen natürlich auch sehr einschränkend, weil natürlich will man möglichst alle schädlichen Maßnahmen, alle schädlichen Stoffe ausschließen. Aber es ist natürlich so, dass man vieles eben nicht ausschließen kann, dass man wichten muss, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig. Und das ist so eine Aufgabe, die schwer.
Natürlich, steht der Tropfen höhlt den Stein und man wird sehen, wer hier natürlich zuerst auf diesen sozusagen auf diesen Erfahrungs- oder Neuheitszug aufspringt und sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil wie Sie sagen, auch viele Filter sind ja aus Kunststoff und da weiß man ja auch nicht noch dazu, was hier passiert, klarerweise, ja. Ja, also vielen Dank für diesen Einblick in diese neue Materie, Mikroplastik in der Luft. Letztendlich geht es am Ende bei uns als Privatpersonen oder im Beruf verknüpften Personen, die sich mit der Thematik nicht so auskennen, nicht nur um die Partikel pro Kubikmeter, sondern uns geht es ja letztendlich um das, was überbleibt, sozusagen das Wohlbefinden, die Gesundheit, der Einfluss der Raumluft auf meine Tätigkeit. Ich möchte da vielleicht überleiten und einen Schwenk machen und Ihnen auch zum Thema Luft, nachdem Sie ja sensibilisiert sind, ein paar persönliche Fragen stellen. Vielleicht angefangen damit, tief Luft holen. Im Sinne von tief Luft holen, um sich zu entspannen, tief Luft holen, um sich zu konzentrieren. Was bedeutet das für Sie persönlich? Oder anders gefragt, wenn Sie tief Luft holen möchten, um sich zu entspannen, wo machen Sie das am liebsten und an welchem Ort?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Natürlich im Garten, das geht schon. Aber auch im Haus. Und zwar ist es bei mir so, dass ich schon seit der Studienzeit Fische, also ein Aquarium habe. Das ließ sich auch ganz gut mit allen vereinbaren, die brauchen nicht so viel Pflege. Und wollte das eigentlich vor ein paar Jahren dann aufgeben, habe gedacht, gut, jetzt warte ich, bis die letzten gestorben sind und dann war es das. Und dann haben unsere die Schildwälse, haben dann auf einmal Junge bekommen. In großen Mengen natürlich. Und dann habe ich gedacht, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Und habe dann eines der Kinderzimmer, weil die sind ja alle schon weg, habe ich dann eben verwendet, um dort mehrere Aquarien hinzustellen. Und das ist so ein Raum, in dem ich mich einfach wohlfühle. Erstens mal, weil die Fische haben eine entsprechend beruhigende Atmosphäre. Ich mag das ganz einfach. Dann sozusagen Kinderzimmer, das ist was, ich habe eine sehr positive Meinung oder Verhältnis natürlich oder glaube es zu haben zu meinen Kindern. Also das ist für mich so beides. Und es ist sozusagen völlig unabhängig, wie es draußen ist, ob es nun regnet, schneit, total heiß ist oder. Und das hat es sozusagen für mich, weil wir ja gerade auch mehr über Innenräume sprechen, ist das was ich einfach, ja, genieße, also gut finde.
Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat man auch empfohlen, in Büros Aquarien hinzustellen. Man hatte das dann meistens in diesen Management-Büros, wo halt mehr Platz war, aus Entspannungsgründen. Es war auch im Fernsehen teilweise waren so Pausen drinnen, wo sie Fische gezeigt haben. Also ich kann mir das gut vorstellen. Noch dazu mit den Aquarien. Wir haben ja das Thema der Lufttrockenheit. Also wir reden ja schon bei der Plattform nicht mehr von Luftfeuchtigkeit, von Grenzen oder von bestimmten Werten, sondern von der Lufttrockenheit, weil es halt in vielen Räumen sehr, sehr trocken ist. Also zu Aquarien natürlich. Instinktiv hilft es auch Ihnen, dass die richtige Raumluftqualität im Bereich Luftfeuchte natürlich auch zu erhalten. Also da haben Sie sich instinktiv einen guten Platz geschaffen. Wenn ich vielleicht noch zum Abschluss Raumklima und die Zukunft, wo sehen Sie in Ihrem Bereich mit den Mikropartikeln oder generell, wo sehen Sie in Ihrem Fachbereich die größten Herausforderungen? Wo haben Sie Sorge oder auch Hoffnung?
Herausforderungen, das hatte ich glaube ich schon ein bisschen angedeutet, wirklich die realitätsnahen Level zu messen. Wie man überhaupt sagen kann, wie viel ist meine aktuelle Belastung? Und da braucht man irgendwelche Messmethoden, die einem ein bisschen mehr an am Durchsatz, am Probendurchsatz erlauben. Ob das kommt, weiß ich noch nicht, aber jedenfalls, das ist sicherlich sehr wichtig. Was für Luft natürlich auch immer, und damit kommt man mehr zu meinem Forschungsthema, wichtig ist, wie kann ich die Zellen, weil derzeit arbeite ich ja überhaupt nicht mehr mit Tierversuchen, wie kann man denn die Zellen überhaupt relevant mit Plastik exponieren? Weil wir haben natürlich Anlagen, wo man sozusagen Partikel auf Zellen raufgeben kann. Da sind manche Sachen dann eben nicht berücksichtigt. Man muss auch, um realistisch zu sein, Kokulturen sich anschauen, weil die Lunge halt nicht nur aus einem Zelltyp bestimmt. Das macht dann wieder Einschränkungen. Für viele ist es auch ein Problem, dass Mikroplastik nicht die Dichte hat von Flüssigkeiten. Das bedeutet, bei vielen Expositionen geht man davon aus, dass die Partikel irgendwann schon mal unten auf den Zellen landen. Das ist der normale Weg, dass man die Zellen auf unten kultiviert und oben irgendwas drauf tut. Das ist bei manchen Plastikarten leider nicht der Fall. Die schwimmen. Und das ist auch ein Grund, wie gesagt, mich nicht betreffend, aber andere Forscher, die eben den Tieren zum Beispiel das zu trinken geben wollen. Wenn das natürlich oben schwimmt, dann trinken die das nicht. Warum sollen sie? Man muss ihnen das also dann über eine Sonde applizieren, was natürlich okay ist, aber natürlich nicht so ganz relevant. Das heißt, auch bei bei den Expositionssystemen oder bei dem Testen ist noch einige Arbeit halt notwendig, dass man neben bisher verwenden die meisten Studien ja Polystyrolpartikel. Die sind so praktisch und die gibt es in verschiedenen Größen. Die gibt es sogar Fluoreszenz markiert, damit man sie verfolgen kann. Das ist wirklich toll. Unterschiedliche Oberflächen, alles super. Aber Polystyrol ist nicht das, was wir hauptsächlich in unseren Gebrauchs Geräten haben. Da sind ganz andere, PET, Polyethylen und so weiter. Und wie gesagt, manche davon, die sind nicht dicht genug und deswegen sedimentieren sie nicht, sondern schwimmen immer oben. Und das ist dann sozusagen ein Problem, was man hat, was nur der Forscher dann kennt, und Außenstehende sagen sich ja, was man sich ja auch vorstellen könnte, wäre, dass man einfach Plastik, gibt es ja genug, ich nehme das einfach und mal das so klein, dass ich Mikroplastik habe. Wäre sehr relevant und eine sehr gute Technik. Hat das Problem, dass derzeitige Techniken, Cryomilling, zum Beispiel nicht unter 50 Mikrometer geht. Das bedeutet, man bekommt das Ganze nicht klein genug gemahlen. Und das ist natürlich dann auch wieder, ich kann nicht mit dem testen, mit dem ich eigentlich testen möchte oder sollte. Das sind alles Sachen, da könnte sich natürlich noch einiges tun. Und das ist und neue Herausforderungen, neue Fragestellungen öffnen natürlich, und das sind die Chancen, öffnen neue, die Entwicklung neuer Techniken, neuer Möglichkeiten der Detektion, der biologischen Testung, der Charakterisierung der Partikel und so weiter. Also das ist sozusagen die Chance, die das Ganze ist. Es sind natürlich alles immer nur Momentaufnahmen. Wenn man sich überlegt, vor 5 Jahren war Mikroplastik kein Thema, jetzt ist es eins. Was wird noch alles ein Thema werden? Und jetzt diese ganzen Bestrebungen, Luftverschmutzung runter zu senken, war ja sehr, sehr gut, bis man nach Corona festgestellt hat, dass die Ozonbelastung jetzt dadurch steigt, weil mehr Sonne durchkommt. Also, ich habe manchmal so die Angst, dass man von seinem heutigen Status des Wissens aus eine Kontrollmaßnahme oder eine Maßnahme durchführt, um dann festzustellen, damit kriege ich aber was anderes, was ich eigentlich auch nicht will. Also, es klingt etwas zu pessimistisch, aber ich glaube, dass zusätzliches Wissen einen eventuell auch zusätzliche Probleme macht, weil man eigentlich nicht weiß, wie ist die Balance? Was wird jetzt schlechter dadurch? Was wird besser? Ja.
Ja, dieses Ausbalancieren, das hatte ich auch gerade im Kopf. Wie viel muss ich wo dazu oder weggeben, damit es sich auf der anderen Seite wieder ausgeht, um einen guten Mittelwert zu bekommen, mit dem wir alle zurechtkommen?
Genau,
Also ein
ja.
sehr komplexes Thema. Ich glaube auch, es bedarf die Zusammenarbeit mehrerer Fachgebiete, um hier vielleicht das Gesamtbild gemeinsam zu betrachten. Also da Feinstaub, da Mikropartikel, da das und so, dass man hier vielleicht, um das Gesamte und auch diese Balance zu finden, hier wahrscheinlich die unterschiedlichen Fachgebiete enger zusammen verknüpfen sollte. Oder es hat schon bereits begonnen, das weiß ich eben nicht, aber vom Gefühl her muss man wahrscheinlich über den eigenen Tellerrand sozusagen denken, ja.
Auf jeden Fall. Das ist das, was auch gestartet oder eine Lektion war, die uns die Nanopartikel gezeigt haben, dass Interdisziplinarität absolut wichtig ist und dass jeder nämlich Probleme woanders beziehungsweise Lösungen auch woanders sieht. Und dass am Anfang, auch da war sozusagen eines der entscheidenden Erfahrungen eben im ersten Projekt, dass Biologen und Chemiker sich zum Teil irgendwie schlecht verstanden haben, weil die Chemiker gesagt haben, naja, wir haben chemisch ja ganz reine Substanzen verwendet, um das herzustellen. Warum sagt ihr uns jetzt, dass das nicht gut ist? Und dann sagt man vielleicht, naja, die waren chemisch rein, aber waren die auch sozusagen LPS, also endotoxinfrei? Das mögen die Zellen nicht. Für die ist das ein Entzündungsreiz. Und viele Sachen, oder die Biologen wollten, naja, dann macht es uns einfach Partikel, die unterschiedlich groß sind, mit unterschiedlicher Oberflächenladung, und dann können wir doch alles super durchführen. Also es war ja die Frage, was ist denn entscheidend für die Toxizität? Die Oberflächenladung, die Hydrophobizität, und es gibt ja viele Größe nur und so weiter. Und dann haben die Chemiker gesagt, ja, ihr zur Vorstellung, als könnte man das in jeder Größe machen. Das geht nun mal nicht für mein Material. Und deswegen ist dieses Verständnis oder die Einbindung verschiedener ja, Expertengruppen oder überhaupt Spezialisten ist extrem wichtig, um zur Problemlösung.
Frau Dr. Fröhlich, wir sind am Ende unserer Aufnahme sozusagen. Es ist dieses Mal etwas länger für unsere Community als sonst. Wir werden auch den gesamten Beitrag lassen aufgrund der Aktualität und aufgrund des spannenden Inputs, den Sie uns gegeben haben. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für dieses informative Gespräch über ein besonders neues Thema. Ich glaube, oder ich bin mir sehr überzeugt, dass unsere Zuhörerinnen und Zuseherinnen hier ein sehr großes Interesse haben werden zum Thema Mikropartikel in der Raumluft. Vielen Dank nochmals für dieses ausführliche Gespräch
Ja, vielen Dank für die Einladung, auf jeden Fall.
gerne. Und an unsere Community möchte ich noch sagen, atmen Sie tief durch, aber achten Sie dabei auf ein gesundes Raumklima. Zumindest bis zur nächsten Episode auf unserer Videopodcast-Plattform On15Air. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.